Hallo und herzlich willkommen beim Book of Future Podcast, dem B2B-Podcast für die Buchbranche. Ich bin Estelle Traxel und gemeinsam mit der LMU München, der Internationalen Buchwissenschaftlichen Gesellschaft, dem Zentrum für Buchwissenschaften und der HTWK Leipzig diskutieren wir innovative Ansätze und Modelle für die Buchbranche, um für einen zukunftsfähigen Wandel zu sorgen. Heute zu Gast Robert Bodmeier. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Disruptive, einer Plattform für disruptive Innovation. Er hat über 15 Jahre Berufserfahrung in digitaler Innovation und gehört zu den führenden Experten in Deutschland. Hi Rupert, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal bitte kurz vor.
Ja, super gerne bin ich dabei und auch danke für die Einladung. Also mein Name ist Rupert, ich bin Co-Gründer von Disruptive und wir sind im Grunde eine Innovationsplattform für disruptive Innovation. Das heißt, wir helfen Unternehmen, Organisationen, Menschen, den aktuellen Status quo in ihrer eigenen Branche zu hinterfragen, sich in der Lösungsfindung von völlig anderen Industrien inspirieren zu lassen, um in der eigenen Branche wieder völlig neue Standards zu setzen. Und dafür haben wir verschiedenste Formate entwickelt, von klassischen Workshop-Formaten, Remote-Formaten, aber eben auch, wir nennen es ein Next Generation Collaboration Tool, wo einfach mehrere Unternehmen auf einer Plattform gemeinsam an völlig neuen Standards arbeiten können und eben sich auch eben untereinander austauschen können, indem sie Hypothesen, Benchmarks, Ideen untereinander teilen. Und das Ganze ist eben so aufbereitet, dass es wirklich Menschen auch ohne irgendwelchen Hintergrund mit Digitalgeschäft oder Innovationshintergrund haben, in der Lage sind, völlig neue innovative Ideen zu entwickeln. Ne? Also unser Anspruch wäre, dass auch Leute aus der Buchhaltung, aus dem Controlling, aus dem Sales, selbst auch aus der Filialfläche, die sowas eigentlich sonst nie machen, super simpel auf völlig neue Ideen kommen.
Und was ist so eigentlich dein Background und wie bist du auf die Idee gekommen?
Ah, das ist ja echt eine Geschichte, ne? Aber ich habe bin schon seit über 10 Jahren im Digitalgeschäft unterwegs und damals war noch Google, war noch ein Geheimtipp und lauter solche Geschichten, ne? Und Entwickler, die hießen noch EDV-Mitarbeiter und solche Geschichten. Und Usability, UX-Designer, Data Analyst, ne, also diese ganzen Kackberufe, die dann irgendwann so entstanden sind, die gab es da halt überhaupt nicht. Und im Grunde gab es nur ganz, ganz wenige Quellen, wo ich mich damals mit meinen eigenen Webportalen hätte inspirieren lassen können. Und das heißt, ich habe dann kreuz und quer überall geguckt, was machen Leute cool oder so. Und habe dann immer so einzelne Aspekte genommen, habe die dann wieder zu was Neuem vermixt und habe mir dann unterbewusst, ne, heute nennt man das Designmethoden, ich habe das so Learning by Doing und Mangel an Alternativen mir irgendwie so beigebracht und irgendwann mal kam ich dann in die Unternehmenswelten rein und habe ich immer Aufgabenstellen bekommen und dann habe ich halt nach demselben Schema auch Lösungen entwickelt und dann haben immer so meine Vorgesetzten irgendwie gemeint, so, boah, Rupert, wie kommst du denn da eigentlich auf die Idee? Das ist ja voll out of the box gedacht und ich dachte so, ja, freut mich sehr, dass dir das so gut gefällt, habe dann heimlich aber auf meinem Rechner irgendwie danach gegoogelt, ne, also was out of the box, weil ich gar nicht wusste, was die meinten. Und da war mir dann zum ersten Mal irgendwie bewusst, dass das vielleicht ein Talent ist, irgendwas was Besonderes. Davor dachte ich immer, alle machen das so. Und habe das dann halt für mich entschieden, na, wenn das alles bei allen so gut ankommt, dann soll ich mich vielleicht darauf fokussieren und konzentrieren und ziehe das jetzt so seit 10 Jahren durch. Und auf der Reise sind immer mehr Menschen auf uns zugegangen und gesagt so, hey, kannst du das uns eigentlich beibringen? Auch so zu denken, zu arbeiten und dann sind wir eben hingegangen und haben uns überlegt, okay, wie muss ein Prozess dafür aussehen, wie können wir den so einfach machen, dass ihn jeder anwenden kann, wie können wir ihn so aufsetzen, dass er skalierbar ist, wie können wir ihn so ins Format bringen, dass Leute ohne viel Hintergrundwissen das anwenden können und so ist dann das Ganze peu à peu über die Jahre entstanden.
Ja, super cool. Ist Disruptive, kann man sagen, ist das eine Agentur und du hast jetzt eben schon ein paar Services angesprochen, vielleicht kannst du aber noch mal ins Detail gehen und ein paar Beispiele nennen, was so eure Key-Services sind, die ihr anbietet.
Also im Grunde, im Kern ist es so, wir helfen Organisationen bei Herausforderungen, wo sie einfach nicht mehr weiterkommen, schnell auf ein Bündel an innovativen Lösungsansätzen zu kommen. Das ist so unser Kern. Und da kommen alle möglichen Unternehmen auf uns zu, zum Beispiel irgendwie ein großes Logistikunternehmen, die keine Ahnung haben, wie sie die letzte Meile profitabel bekommen können und wir erarbeiten mit denen dann ein Bündel an Geschäftsmodellen ansetzen, wie sie das vielleicht hinkriegen können. Es kommen andere Kunden auf uns zu, die sagen so, die Kundenloyalität nimmt bei uns ab, wie können wir Kunden besser an uns als Organisation binden, welche Services können wir denen mitgeben, dass wir im Alltag als Unternehmen stattfinden und wir sind so ein Hybridmodell zwischen Beratung, wo wir auf der einen Seite sagen, okay, wir bringen euch die Verfahrensweisen, die Prozesse, das Framework bei, um das wir Rapid Innovation nennen, um das selber in radikal kurzer Zeit
zu lernen, selber anzuwenden und dann autark, unabhängig von uns weiter zu nutzen. Aber es gibt auch Unternehmen, die beauftragen, wo wir eben für die solche Sprints eben durchführen, weil nicht alle immer irgendwie Zeit haben. Im Kern sehen wir uns aber persönlich eher als Infrastrukturanbieter. Das heißt, wir machen Beratungsleistungen, ja, aber eigentlich ist es uns viel, viel wichtiger zu sagen, wir bringen euch das Framework Rapid Innovation bei, wir bringen euch bei, wie man Status Quo hinterfragt, wir geben euch die Arbeitsunterlagen, wir geben euch die Prozessschritte mit, wir geben euch die Schritt-für-Schritt-Anleitungen, wir tun uns mit euch gemeinsam an Themen von euch anwenden, weil ich glaube immer, durch Learning by Doing du am besten lernst, indem du direkt aktiv an dem Thema arbeitest und parallel sozusagen das Framework lernst. Und wir geben dir aber auch die digitale Infrastruktur, zum Beispiel eben durch unsere Kollaborationstool, durch unser digitales Netzwerk, wo du mit anderen Unternehmen zusammenarbeiten kannst, Wissen tauschen kannst, sodass du in der Lage bist, unabhängig von Zeit, Ort, Fachexpertise und auch Industrie, jeden Tag und wenn es nur eine halbe Stunde ist, an völlig neuen Themen arbeiten kannst und das Ganze eben skalierbar ausrollbar.
Und welche Kunden betreut ihr so?
Also so Kunden zu uns ist zum Beispiel die Otto-Gruppe. Douglas ist ein fortlaufender Kunde, für die wir ständig Dinge machen. Freenet, wir haben schon gemeinsam mit Obi zusammengearbeitet. Tom Taylor, das sind so klassische Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, aber auch mittelständische Unternehmen wie die Kartenmacherei, Pre-Zero, die zur Schwarz-Gruppe gehören. Also vom Kundenportfolio sind wir, würde ich sagen, auf jeden Fall so in der A-Liga, wenn man das mal so sagen kann, unterwegs, haben aber auch große Kompetenzen, einfach mit familiengeführten Traditionsunternehmen, mittelständischen Unternehmen zusammenzuarbeiten und denen zu helfen, eben einfach die Dinge mal ein bisschen auf den Kopf zu stellen.
Ja, nicht schlecht. Dafür, wie lang gibt es euch jetzt aktuell?
Uns gibt es jetzt 2,5 Jahre.
Wow, also dafür schon Respekt, gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen, oder?
Ja, vielen Dank. Also wir sind auch ein Stück weit stolz, also sind ganz zufrieden, wie es lief. Auf jeden Fall hat die Agentur und die Beratungsvergangenheit geholfen, also bin ich sehr sensibilisiert worden in Bezug auf Kundenbeziehungen und auch Prozesssicherheit, plus einfach, was du dann halt zwangsläufig lernst, du baust dir halt ein großes Netzwerk auf, weil du querfeldein über verschiedenste Branchen spannende Leute, Entscheider kennenlernst und wenn du halt versuchst einen maximal guten Job zu machen und die Leute nicht über den Tisch zu ziehen oder wenn die wirklich das Gefühl haben, du bist ehrlich daran interessiert, wirklich Lösungen zu erarbeiten, die ihn nutzt und nicht auch immer jede Stunde direkt umrechnest, sondern dass er inhaltlich getrieben bist, dann merkt man schon, dass die Leute einem sehr wohlgesonnen sind und dann auch sehr treu und dankbar und dann kommen dadurch einfach relativ schnell dann einfach auch gemeinsame Projekte zustande.
Kannst du vielleicht ein paar Beispiele nennen, mit welchen Problemen deine Kunden so typischerweise konfrontiert sind?
Ja, also ein Beispiel hatte ich ja schon gesagt, zum Beispiel, wir kriegen die letzte Meile nicht profitabel, klassisches Logistiker-Thema, ne? Und welche Geschäftsmodelle können wir on top machen, einfach nur, weil wir die letzte Meile machen, damit wir sozusagen die über andere Umwege dann zumindest profitabel bekommen. Wir haben ein anderes Thema bekommen, haben wir für eine große Baumarktkette gehabt, wo wir sagen, okay, wir möchten mehr digitale Services machen rund um das Thema Garten, sodass einfach Kunden mit uns in Kontakt bleiben, selbst wenn sie jetzt vielleicht in unserem Baumarkt nichts kaufen möchten. Anderes Thema war, irgendwie, wie können wir im Grunde unseren Mein-Konto-Bereich völlig neu denken, so dass wir die Inhalte die Kunden schneller, einfacher zugänglich machen, aber auch teilweise total produktspezifische Themen, wie können wir eine Artikel-Detailseite im Online-Shop völlig neu denken. Also ne, wir teilen das immer so an, kommen wir direkt vom Produkt, also reden wir mit dem Online-Shop, den wir auf ein nächstes Level heben wollen, Checkout-Prozess völlig neu denken, neue Verkaufsformate erfinden oder eine Ebene höher. Was für Services können wir Kunden mitgeben, so dass wir im Alltag stattfinden können, damit, wenn eine Kaufentscheidung sich anbahnt, die Leute uns im Hinterkopf haben und eben, was können wir eigentlich völlig neue Geschäftsmodelle machen, wie können wir neue zusätzliche Umsätze generieren, damit wir als Unternehmen diverser aufgestellt sind und resilienter, dass wenn zum Beispiel, keine Ahnung, sowas wie Corona über uns hereinbricht und wir müssen unsere Filialen schließen, dass wir dann immer noch 2, 3 weitere Umsatzquellen haben, die uns dann da durch so eine Phase zum Beispiel tragen können. Ja, das sind so klassische Themen.
Kannst du Zahlen nennen? Musst du jetzt natürlich nicht Unternehmen zuordnen, aber inwiefern durch eure Services zum Beispiel Umsätze gesteigert wurden?
Ja, also ich kann jetzt zum Beispiel ein Beispiel nehmen, wir für Axel Springer, da ging es darum, die hatten eine digitale Plattform, über die sie ihre Abo-Modelle eben online verkauft haben, und wir haben denen im Grunde ein völlig neues Verkaufsformat entwickelt, und da ging es auch darum, ne, also wie kann man das irgendwie neu denken, und wir haben uns dann, sind dann eben ganz bewusst in andere Branchen gegangen und haben uns von anderen Branchen inspirieren lassen und sind zum Beispiel über eine Spendenkampagnenseite von Bernie Sanders gestolpert. Na, also Bernie Sanders im Grunde gegen Kandidat von den Demokraten, von Hillary Clinton und Joe Biden, als es darum ging auszufechten, wer eben gegen Donald Trump antreten darf. Und der hatte eine super coole Landingpage, wo ein kleines Spendenwidget war, wo schon irgendwie die häufigsten Spendensummen vorausgewählt wurden, und du musstest nur noch kurz irgendwie draufklicken, dann hattest du direkt eine Adresseingabe, und parallel liefen hochemotionale Rede von Bernie Sanders mit einem emotionalen Video, ne, wo ein Argument nach dem anderen rausgehauen hatte, und diese Seite fanden wir so cool und so mega gut gemacht, dass wir zu Axel Springer gegangen und haben gesagt, okay, das möchten wir adaptieren und interpretieren für euch, und was die Spendensumme in der Politik ist, das ist im Grunde die Prämie in der Abo-Branche. Niemand schließt heute ein Abo ab ohne irgendeine Prämie, und da, wo Bernie Sanders irgendwie ein cooles Video darstellt, da zeigen wir irgendwie die aktuellste Ausgabe, machen eine kurze Preview, kombinieren das noch mit der Art und Weise, wie 1&1 Sales-Kommunikation macht, und als da wir den eben das neue Verkaufsformat irgendwie gelauncht hatten, ist die Conversion um über 100% nach oben gegangen. Das heißt also eine Umsatzverdopplung. Warum? Weil dieses neue Verkaufsformat viel, viel mehr dem natürlichen Kaufverhalten der Kunden entsprochen hatte. Das heißt, niemand schließt eine Sportbild oder eine Bildabsortung in einem Rutsch ab. Ne? Das heißt, so viel Drogen kann es den Leuten gar nicht geben, als dass sie auf diese Idee kommen würde. Und trotzdem hatten die davor einen Warenkorb auf ihrer Plattform. Ne? Das war eine völlig unnötige Funktion, ne? Weil wir wussten, da liegt ja eh nur ein Produkt drin. Die Warenkorb-Übersichtsseite war eine völlig unnötige Seite, weil im Grunde eh klar war, dass nur ein Produkt drin liegt. Und das haben wir halt alles gestrichen und gesagt, okay, wir wollen nur noch reine Direktverkaufsformate, weil das ist auch das, was uns die Tracking-Daten zeigen. Wir sehen coole Direktverkaufsformate an, sind in andere Branchen reingegangen, ne, und dann schaffst du halt große Sprünge zu machen. Oder wir haben zum Beispiel bei einem anderen mittelständischen Unternehmen, da ging es darum, ey, frag mich nicht, warum das so ist, aber die haben gewusst, wenn Kunden bei uns beginnen zu filtern, dann steigt die Conversion, Leute, die es machen, um 50%. Also hatten die ein hohes Interesse, dass Leute filtern. Also haben wir uns überlegt, ey, wie können wir Menschen mehr dazu bringen, mit eben Filtern zu interagieren, und haben uns da auch wieder aus anderen Branchen inspirieren lassen, und da ist auch die Interaktionsquote dann einfach aus 50% nach oben gegangen. Und das ist ein total typisches Phänomen, weil wenn du dich immer nur in deinem eigenen Morast drehst und dann immer nur guckst, was macht deine Mitbewerber, dann ist halt klar, dass du halt immer nur Sprünge von, keine Ahnung, ne, die Leute sind glücklich, wenn sie 0,1% die Conversion treiben. Aber wenn du im Grunde in andere Branchen reingehst und guckst, wer hat ein so spezifisches Problem eigentlich schon mal auf eine richtig innovative Art und Weise gelöst, und ich überlege mir dann einfach nur, wie kann ich das adaptieren und interpretieren, so dass es für uns funktioniert, dann kriegst du halt klassisch richtig große Sprünge hin.
Ja, du hast es eben schon angesprochen. Bei dir ist es ja ein ganz großes Thema, Innovation durch Rekombination. Gib uns doch gerne mal ein Beispiel, was genau du darunter verstehst.
Um das irgendwie, die Grundidee von Innovation durch Rekombination irgendwie zu erklären, mache ich immer ganz gerne Gedankenexperiment, und ich frage immer ganz gerne Leute, was kriegst du, wenn du ein Fahrrad mit einem Panzer und mit einem ein Motorboot eben kombinierst, ne? Und all diese Produkte haben auf den ersten Blick erstmal herzlich wenig miteinander gemeinsam. Zerlegst du diese Produkte aber in ihre Kernbestandteile und du beginnst irgendwie die Unterseite von einem Boot mit dem Griff von einem Fahrrad, mit dem Kettenantrieb von einem Panzer und mit ein paar Ski zu kombinieren, dann kriegst du die Grundidee eines Schneemobils. Und wir nennen diese Art und Weise, völlig neue Lösungsansätze zu entwickeln, Innovation durch Rekombination. Und im Grunde die größten Innovatoren unserer Zeit arbeiten genau nach so einem Schema, ob das ein Elon Musk ist, Gründer von Tesla oder SpaceX ist, ob das ein Thomas Edison ist, Erfinder der Glühbirne, oder ein Quentin Tarantino, Filmmacher von Filmen wie beispielsweise Pulp Fiction. All diese Leute eint, dass sie sich aus anderen Branchen irgendwie inhaltlich bedienen, einzelne Aspekte nehmen und diese in ihrem eigenen Themenfeld, wo sie agieren, diese zu einem völlig neuen Produkt oder zu einer Idee eben vermixen. Und beispielsweise die Automobilbranche, ne, also Deutschlands Schlüsselindustrie, ist heute die Branche, wo das mit Abstand am plakativsten stattfindet. Ne? Also jede Innovation, die du dort heute siehst, hatte ihren Ursprung aus einer völlig anderen Industrie. Ne? Ob das jetzt Machine Learning ist, das eigentlich aus der Softwarebranche kommt, dass die Grundvoraussetzung ist, dass wir über autonomes Fahren nachdenken. Ob es Echtzeit-Updates sind, die eigentlich aus der Mobile-App-Branche kommt, die heute die Grundvoraussetzung ist, dass wir selbst heute Autos nach dem Kauf via Software updaten oder gegen Geld upgraden. Ob es die Akkutechnologie ist, die heute die eigentlich aus der PC- und der Smartphone-Branche kommt, ist, die die Grundvoraussetzung ist, dass wir über Elektromobilität nachdenken. Und das ist total typisch und ich glaube, die größte Transformationsleistung, die heute Industrien verstehen müssen, ist, dass sie viel, viel mehr in andere Industrien schauen müssen, was dort stattfindet und sich ihren eigenen Reim draus machen müssen, was das für mich bedeutet. Und es ist immer ein Bündel an Lösungen, es ist immer ein Bündel an Innovationen, die stattfinden, die dann halt eine Branche total umkrempeln. Ne? Wäre es jetzt irgendwie nur die Elektromobilität, ne, dann würde jetzt irgendwie die Autoindustrie nicht so rumschludern und hätte nicht so massive Probleme, sondern okay, du tauschst den Motor aus, hast eine andere Karosserie, aber irgendwie alles handelbar. Aber es ist halt on top, dass du daraus ein Softwareprodukt mittlerweile machst, dass darüber gesteuert wirst, dass du on top es erlaubst, eben nicht mehr in die Werkstatt reinzufahren, sondern über On-Air, über die Luft, über das Internet sich abzudaten und permanent Fortschritte zu kriegen, dass es darum geht, über eine völlig neue Art des Fahrens, wo du nicht mehr selber steuerst, sondern gesteuert wirst. Ne? Und dieser Mix an Innovationen führt halt dann zu, dass Dinge halt umgekrempelt werden. So, und das muss man verstehen. Und diese Art zu denken, zu arbeiten und Lösungen zu generieren, das bringen wir eben Unternehmen bei.
Du beschäftigst dich ja auch viel mit Plattformökonomie. Wie würdest du sagen, verändert die Plattformökonomie aktuell den klassischen Handel und wie müssen sich Unternehmen wappnen, große wie auch kleine, um am Ende nicht abgehängt zu werden?
Also, ich glaube, das, was der Handel einfach verstehen muss, heute hält es der Handel immer noch für in Stein gemeißelt, dass Gewinn ja nichts anderes ist als mein Verkaufspreis minus meine Kosten. Und das, was mir übrig bleibt, damit finanziere ich dann den ganzen Laden. Nur gibt es halt heute Unternehmen, wie beispielsweise in Amazon, die machen das natürlich auch, nur on top beginnen sie, ihre komplette Serverlandschaft an Drittunternehmen weiter zu vermieten. Und all den Umsatz, den sie damit generieren, den brechen sie auf pro Kunde um und das erlaubt es ihnen, 10 Euro mehr auszugeben pro Kunde als die Konkurrenz. Dasselbe machen sie mit ihren kompletten Lagerkapazitäten, die sie an dritte Unternehmen weitervermieten. Diesen Umsatz, den sie generieren, brechen sie auch wieder auf pro Kunde um und können damit wiederum 10 Euro mehr auszugeben als die Konkurrenz. Dann erlauben sie heute auf ihrer eigenen Plattform Marketingkampagnen, Werbeanzeigen zu schalten, dass sie auch Traffic monetarisieren, der vielleicht in der Bestellung mündet. Dann on top machen sie irgendwelche Mitgliedsbeiträge, die wieder Bestellfrequenz und die Kundenloyalität massiv eben erhöht. Und all diese zusätzlichen Einnahmen erlaubt es halt heute, dass sie pro Kunde 90 Euro ausgeben können. Ne? Und war es vor 10 Jahren, als ich noch in der Autogruppe war, möglich bei Kampf um den gleichen Kunden, bei dem gleichen Angebot mit 50 Euro Online-Marketing-Budget gegen eine Konkurrenz anzutreten, die ebenfalls nur 50 Euro Online-Marketing-Budget hat, musst du heute gegen eine Konkurrenz antreten, die 90 Euro ausgeben kann. Und in 5 Jahren trittst du nicht mehr gegen 90 Euro an, sondern gegen 180 Euro. So, und das muss man halt verstehen. Und einem Amazon ist es mittlerweile egal, ob sie über den Direktverkauf eines Produktes Gewinn machen. 1997 sind die an die Börse gegangen. Bis ins Jahr 2020 haben sie mit ihrem klassischen Handelsmodell nur nicht in einem einzigen Quartal auch nur einen einzigen Cent verdient. Nicht ein einziges Mal. Und trotzdem werfen die jedes Quartal über 4 Milliarden Gewinn raus und haben eine Börsenbewertung von 1400 Milliarden. Da muss man sich natürlich schon mal als Handelsbranche mal fragen, wie machen die das? Und Unternehmen, die das halt nicht verstanden haben, die werden halt über den Zeitraum hinweg von einer gigantischen finanziellen Übermacht einfach peu à peu aus dem Markt rausgekauft.
Wie muss so ein Mittelständler darauf reagieren? Also wie stellt er sich am besten auf?
Also es gibt ganz tolle Beispiele. Es gibt zum Beispiel ein Bauunternehmen, das eine eigene Plattform gestartet hat, das zum Beispiel Creed sich nennt, wo verschiedenste Architekturbüros Entwürfe miteinander teilen und andere Unternehmen auf diese Entwürfe zurückgreifen kann. Das ist insofern super wichtig, gerade wenn wir jetzt über die Ökologisierung eben der Baubranche nachdenken, wo eben andere Unternehmen schlaue Architekturkonzepte Baukonzepte aufgreifen können und diese verdienen zum Beispiel ihr Geld über eine Jahreslizenz. Das heißt, Zugriffe von Bauunternehmen, die hinterlassen eine jährliche Fee, um eben darauf eben zugreifen zu können. Ne? Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Es gibt mittlerweile heute eine Plattform von Stahlunternehmen, die einfach Angebot und Nachfrage einfach zusammenbringen. Ne? Also dass im Grunde nur so viel Stahl produziert, wie Nachfrage herrscht. Ne? Kann man sich gar nicht mehr vorstellen, aber im Grunde eigentlich werden heute nach wie vor riesige Lagerkapazitäten gebaut, wo einfach Stahl auf Verdacht gebaut wird und dann kommen irgendwelche Unternehmen, gehen durch die Lagerhallen durch und sagen, ich brauche den Stahl und den Stahl. Anstatt das einmal diese Nachfrage zu digitalisieren und entsprechend dann im Grunde über eine kurze Wertschöpfungskette den dann eben entsprechend produzieren zu lassen. So, und das sind jetzt nur mal zwei Beispiele, die schon heute in der deutschen Branche irgendwo stattfinden, wo solche Modelle irgendwo gefahren werden, wo es halt völlig neue Ansätze gibt, um eben vielleicht dem, was Amazon halt macht, auch irgendwas entgegenzustellen.
Fällt dir da auch was konkret für Verlage oder Buchhändler ein?
Also, ich glaube, was ich der Buchbranche vorwerfe, und damit laufen sie mit ganz vielen anderen Unternehmen irgendwie mit, viel zu viele Unternehmen definieren sich über Formate. Das heißt, die Buchbranche definiert sich unfassbar stark über das Format Buch oder unfassbar stark über das Format Filiale. Ne? Anstatt sich über das zu definieren, was dahinter steht, also Lesen, Unterhaltung, Wissen, in Themen eintauchen, vielleicht auch meiner aktuellen Situation ein Stück weit entkommen. Das heißt, die Werte, die dahinter stehen, darüber definieren sich zu wenige Unternehmen. Ne? Und ein Blockbuster wäre vielleicht nicht pleite gegangen, wenn sie nicht so sehr über DVDs und Blu-Rays definiert hätten, sondern über Entertainment. Dann wären die vielleicht auf die Idee gekommen, eine Art Streaming-Plattform irgendwie zu eben entwickeln. Und ich glaube, das, was man auch verstehen muss heute, dass die Wirtschaft sich dreht von einem produktzentrierten, transaktionszentrierten Wirtschaft, so wie wir sie heute noch haben, wo der Spatz in der Hand mehr wert ist als die Taube auf dem Dach. Ne? Also ich habe jetzt im Zentrum mein Buch und ich muss gucken, dass ich das jetzt so schnell wie möglich verkaufe, zu einer beziehungszentrierten und zugangszentrierten Wirtschaft. Das heißt, es ist nicht mehr entscheidend, dass ich jetzt, mein Kunde ist in der Filiale und ich mache Umsatz damit, sondern es ist wichtig, überhaupt mit dem Kunden in Kontakt zu kommen und mir anzuschauen, was mache ich über einen Zeitraum von einem Jahr Umsatz mit den Kunden. Und in einem zugangszentrierten Wirtschaft ist halt nicht mehr Besitz entscheidend. Das heißt, es ist nicht entscheidend, dass ich Bücher besetze, sondern der Zugang zu Büchern ist entscheidend. Das ist nicht entscheidend, dass ich eine große Filmbibliothek oder Musikbibliothek habe, sondern der Zugang zu diesen Musikbibliotheken und Filmbibliotheken, der ist halt interessant. Und da ist im Grunde mehr oder weniger die Taube auf dem Dach. Das ist sozusagen das strategische Ziel, was heute viele Unternehmen haben, weil das viel, viel attraktiver ist. Das heißt zum Beispiel, in Google sagt sich nicht, ich möchte jetzt 60.000 mit einem Auto verdienen, sondern die sagen sich, die Lebensdauer eines Autos ist 10 Jahre, dass die fahren 280.000 Kilometer und wir glauben, pro Kilometer im Schnitt $1 Umsatz machen zu können. Ne? Also das heißt, Ziel $280.000 Umsatz versus $60.000 Umsatz, die halt eine Autoindustrie mit ihrem Transaktionsmodell irgendwie anstrebt. Und in diesem Geschäft ist es halt wichtig zu gucken, dass ich eben on top zu meinem Transaktionsmodell Services habe, die eben es schaffen, diese Beziehungswirtschaft und diese Zugangswirtschaft eben aufzubauen. Das heißt, ein Service wie zum Beispiel Blinkist, ne, der mir im Grunde Fachbücher für Leute, die nicht viel Zeit haben zum Lesen, auf 10 Minuten Zeit runter reduziert, das ist ein Modell, das hätte eigentlich aus der Buchbranche kommen müssen. Im Grunde dann eben der E-Book-Reader, ne? Ein Kindle, hätte sich die Buchbranche nicht über das Format Buch definiert, sondern mehr über über die Idee des Lesens, dann wären sie vielleicht initial die Ersten gewesen, die eben das Thema eben etabliert hätten und hätten dann nicht irgendwie einem Kindle hinterherrennen müssen. Ne? Ein Kindle Unlimited, das heißt eine öffentliche Bibliothek, die ich über Mitgliedsbeitrag frei zugreifen könne. Das sind alles Ideen, die eigentlich originär aus der Buchbranche hätten kommen müssen. Und ich glaube, das sind alles Ideenansätze, die du zusammen haben musst, um eben das Thema Buch oder zumindest, lass lieber über sagen, wir reden nicht über die Buchbranche, sondern wir reden über die Lesebranche, weil darum geht es eigentlich, dass Menschen wieder tiefer lesen, fundierter lesen, längere Artikel lesen und nicht diese oberflächlichen Headline lesen, wie du sie auf Twitter und Facebook oder sonst irgendwo hast. Das ist eigentlich in meinen Augen so der Kernauftrag. Und in diesem System muss man verstehen, dass man Wechselkosten generieren muss. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Apple iPhone nehme, dann war damals, als es gelauncht wurde, das mit Abstand faszinierendste, diese Gestensteuerung und diese große Touchbedienung und die große Bildschirmfläche. Heute kann das aber jedes kackbillige Smartphone. Es ist was absolutes Austauschbares geworden. Und das iPhone an sich, alle Hardwarefunktionen hat die Konkurrenz auch. Selbst das Betriebssystem können die Leute genauso mithalten. Und trotzdem bleiben die Leute im Apple-System, weil sie on top, keine Ahnung, über 10 Jahre schon mindestens 800 Euro für Apps ausgegeben haben. Oder weil sie on top mindestens schon Tausender für irgendwelche Serien oder Filme haben liegen lassen. Weil sie on top irgendwie Siri für sich persönlich eingerichtet haben und irgendwie über 30 Euro auf zig Dienste zugreifen können. Ne? So, und dieses Zusammenspiel aus diesen Services macht es halt dann eben so attraktiv. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von iPhone und iOS zu Android wechseln müsste, müsste mir Android schon mindestens ein Angebot machen, das mindestens 2000 Euro wert ist, um eben, damit ich meine ganzen Apps und meine ganzen Services und meine ganzen Einrichtungen, die ich gemacht habe, hinter mir liegen lasse. Und ich glaube, das ist so die strategische Grundausrichtung, dass es die Buchbranche sich zu einer Lesebranche wandelt und eben zu einer beziehungsorientierten Wirtschaft, wo der Zugang entscheidend ist und nicht das Format und nicht der Besitz im Kern.
Du bist jetzt schon auf super viele Aspekte eingegangen. Welche Painpoints fallen dir denn innerhalb der Buchbranche noch ein? Also wo du sagst, da muss auf jeden Fall was getan werden.
Ich glaube, man muss sich wirklich definieren, was ist denn wirklich ein USP, den wir haben. Heute sagen wir, es ist unsere Beratungsleistung. Das sagt aber die Buchbranche schon seit 10 Jahren. Und trotzdem gehen immer mehr Marktanteile eben ins Web rein. Also anscheinend ist das kein echter USP. Und da muss man einfach für sich einfach mal wirklich ehrlich ins Gewissen reingehen. So, wo machen wir uns was vor und wo haben wir wirklich einen USP? Wo bringen uns die Filialen denn wirklich weiter? Was können wir daraus machen, weil wir halt jeden Tag über eben einfach gewisse Frequenzen mit Kunden permanent in Kontakt kommen? Also A, was für Daten können wir auch generieren dank unserer Filialen? Welche neuen Konzepte können wir irgendwie aufbauen, dass wir auch nach einem Filialbesuch mit unseren Kontakten in Kontakt bleiben können und denen vielleicht mit weiterführenden Services irgendwie weiterhelfen können? Ich glaube, das ist so ein Themenpunkt, wo man irgendwo einfach noch viel, viel klarer für sich definieren kann, was können wir hier aus dem, was wir schon haben, rausschälen? Was ist wirklich ein USP? Wo machen wir uns etwas vor? Und was können wir damit generieren, was vielleicht eben ein Amazon, das keine Filialen besitzt, halt nicht machen? Aber eins muss halt klar sein, das, was heute in der Buchbranche oftmals als Service gesehen wird, ist für Amazon vielleicht ein Feature. Also sozusagen für sich so die Werthaltigkeit, was ist wirklich ein Service, den ich permanent nutze, eine vielleicht tägliche Routine mache und ich permanent in Kontakt bleibe. Der Anspruch, der muss massiv steigen.
Wie siehst du so das Konzept vom stationären Handel? Ich habe ja mit Alex Graf das Interview geführt und er hat ja wirklich den zeitnahen Tod des kompletten stationären Handels prognostiziert. Wie siehst du es?
Das Thema ist, dass bleiben Filialen, wie heute Filialen sind, dann wird es halt echt schwierig. Sondern man muss sich schon überlegen, was kann ich machen. Es gibt zum Beispiel hier bei uns um die Ecke mit Cohen Dobernick einen super spezialisierten Buchhändler. Ne, der hat sich im Grunde auf den Stadtteil komplett spezialisiert, der hat sich auf Bildbände, auf Fachbücher spezialisiert, auf dadurch, dass ein bisschen auch St. Pauli ein bisschen alternativer ist. Es ist unfassbar gut kuratiert. Solche Grundkonzepte, die einfach es schaffen, eine gewisse Nische zu finden, eine gewisse Wertigkeit reinzubringen und ein unglaubliches Kurationserlebnis, solche Buchhandlungen haben immer eine gute Chance zu überleben. Aber eine Buchhandlung, die im Grunde all das anbietet, was ich im Grunde in jeder weiteren Buchhandlung auch schon wieder bekommen kann und sich über die Spiegel-Bestsellerliste halt definiert, hat halt kaum eine Zukunftschance, ne? Weil es braucht halt nicht nochmal den 10. Händler, der nochmal das gleiche Buch verkauft. Es braucht nicht nochmal irgendwie den 10. Händler, der nochmal den gleichen Turnschuh verkauft, ne? Also wir leben halt in einer angebotstransparenten, preistransparenten Wirtschaft und da ist halt Austauschbarkeit halt im Grunde der Sargnagel. So, und wenn es halt Filialen es schaffen, mehr als nur ein Regal anzubieten und irgendwie wirklich lokal ganz scharf platziert sind, dann gibt es immer Raum. Aber es gibt halt nicht Raum für das Konzept, was wir vor 30 Jahren auch schon gemacht haben. Da wird es halt echt schwer.
Okay, wir sind jetzt schon relativ viel auf den Handel eingegangen. Vielleicht schwenken wir mal zu den Verlagen. Wenn du jetzt CEO von einem Verlag wärst, was würdest du anpacken und wie würdest du genau vorgehen?
Was ein klarer Trend ist, Produzenten überspringen den Vermittler und gehen direkt in den Kundenkontakt. Das ist etwas, was wir überall sehen. Das sehen wir in der Musikbranche so, das sehen wir in der Filmbranche so, das sehen wir in der Automobilbranche so. Das ist ein Thema, das wird auf den Verlag zukommen. Plus B, Produzenten definieren ihren USP über Exklusivität. Das heißt, auch ein Netflix lebt davon, einen exklusiven Katalog aufzubauen und versucht permanent neue Serien zu generieren. Oder zum Beispiel Spotify hat ja auch exklusiv für sich zum Beispiel die Host von Fest und Flauschig eben für sich unter Vertrag genommen. Ne? Und die werden dann peu à peu zum Beispiel aus der Apple-Plattform verschwinden. Ne? Also da findet unfassbar viel statt. Und dieser Trend wird sich höchstwahrscheinlich einfach auch auf die Buchbranche überschwappen. Weil er in allen, ich sage jetzt mal, Unterhaltungsformaten, Medienformaten, und da tue ich jetzt einfach frecherweise das Buch mal mit reinkippen, es da schon einfach stattfindet und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es da auch rüberschwappt.
Wie genau würdest du auf den Trend reagieren als CEO von einem Verlag?
Es ist total schwierig, weil im Grunde, ne, es gibt tausende von Verlage und Themen, aber ich glaube, das, was ich stark machen würde, ich glaube, ich halte es einfach schlichtweg für unrealistisch, dass ich als einzelner Verlag mich gegen so einen riesigen Player wie ein Amazon oder sonst irgendwas behaupten kann, sondern ich würde zusehen, mir Verbündete zu suchen, andere Verlage, die ähnlich ticken wie ich, die vielleicht zusammen ein ähnliches gutes und starkes Portfolio habe, und mit denen würde ich mich zum allerersten Mal erstmal in ein Netzwerk eben zusammenschließen, ne? Weil man dann gemeinsam eben stärker ist. Das zweite ist, was ich ebenfalls versuchen würde, ich würde noch viel, viel stärker mir versuchen, was brauche ich an Services? Das heißt also, was brauchen heute Autoren, damit sie großartige Inhalte generieren können? Was kann ich ihnen dort heute schon anbieten, um das zu ermöglichen? Und was brauche ich eigentlich heute schon für Services, die eben das, was ich im Kern mache, eben Menschen draußen zugänglicher machen kann. Das heißt, im Grunde, ich würde gucken, gibt es attraktive Services wie den Blinkist, und ich würde versuchen, mich irgendwie zu beteiligen, wenn ich das Geld habe, oder es sogar irgendwie zu übernehmen und dann schrittweise nach einem klar definierten Ziel mein eigenes Ökosystem eben aufzubauen. Und ich würde als Verlagshersteller mich viel mehr als Content-Produzent sehen, ähnlich wie in eben Netflix, der im Grunde eine Plattform für die Kreativsten in der Branche bietet, damit diese das großartigste Inhaltsprodukt überhaupt machen können. Und ich würde mir Gedanken machen, wie ich dort eben drumherum eben viel mehr an Services und zusätzlichen Umsätzen denken, so dass ich wegkomme allein von meinem Standbein irgendwie Buch und irgendwelche Lizenzrechte.
Ja, du bist ja super informiert, was Entwicklungen und Trends angeht. Über welche Kanäle informierst du dich denn? Also was sind deine Quellen und wie entdeckst du auch so Perlen, über die andere vielleicht nicht stolpern würden?
Also ich lese unglaublich viel, und lesen meine ich nicht, ich lese Spiegel Online oder Twitter oder Facebook, sondern ich meine wirklich lesen, ne? Also fundierte, lange Artikel, und da querfeldein, und im Grunde lese ich eigentlich jede Woche ein Fachbuch. Dadurch, dass wir jetzt irgendwie zwei Kinder haben, ne? Also jedes Kind kostet mich eine Woche, also jetzt lese ich alle drei Wochen ein Fachbuch, ne? Und aber das ist so, wo ich irgendwie jung bleibe und einfach neugierig. Also querfeldein, schon stark immer mit irgendwie Wirtschaft, Business, Unternehmertum, aber dort halt einfach wirklich von Themen, die einfach quer gedacht sind. Und da hole ich mir viele neue Blickwinkel, und auf diese Perlen komme ich halt entweder durch Empfehlungen, durch irgendwelche Zeitschriften, durch irgendwelche Blogpost-Tipps, über Plattformen tatsächlich, aber trotzdem auch wie Twitter, über irgendwelche Hitlisten, aber auch über Recommendations, die dies gelesen haben, haben jedes gelesen. Also das sind meine Quellen, total vielseitig, aber im Kern, ich lese unglaublich gerne und fundiert und zu tollen, spannenden Themen, und versuche dort immer so ein bisschen auf den Kern zu kommen. Ne? Was sind so die Kernaspekte? Und da baue ich mir so meine persönliche Sammlung mit Notizen, Markierungen und Bibliotheken auf.
Was sind so deine Top-Listen aus den einzelnen Medien, die du jetzt geschildert hast?
Ja, also ich kann mal ein paar Bücher nehmen, die mich wirklich so in meinem Kerndenken wirklich bewegt haben und heute auch bestimmen, wie wir gewisse Dinge arbeiten. Das ist einmal Nonkonformisten von Adam Grant, ne, der einfach mit ein paar Vorurteilen aufhebt, wie wirklich großartige Leistungen und Meisterwerke auf die Welt kommen. Ein ganz, ganz tolles Buch, damit man dann Verständnis dafür kriegt, was braucht es heute, wenn man wirklich etwas Großartiges leisten möchte. Tolles Buch ist Zero to One von Peter Thiel. Ich finde ihn zwar menschlich sehr, sehr schwierig und eher durchwachsen, aber sein Buch ist unfassbar clever, im Grunde, wie heute im Grunde einzigartige Businessmodelle eben entstehen, wo die Anfänge sein müssen, wo du aus einer Nische kommst und einfach mit der simplen Credo lieber ein großer Marktanteil von etwas Kleinen als ein kleiner Marktanteil von etwas Großem, ne, um mal so auf den Kern zu kommen. Das unendliche Spiel von Simon Sinek, um eben wegzukommen von dieser kurzfristigen Wirtschaftsdenke und zu verstehen, wir sind in einem Spiel, wo man nicht nach 90 Minuten abpfeift, sondern es ist ein langfristiges Spiel und Unternehmen, die langfristig denken und sich so aufstellen, werden halt dann auch eben nachhaltiger sich eben entwickeln. Ich habe Design Sprint von Jay Knapp tatsächlich auch gelesen, was im Grunde einem zeigt, wie man in kurzer Zeit auf innovative Lösungen kommt. Da haben wir uns viele Inspirationen auch für unser Format geholt, haben das aber dann versucht weiterzudenken, dass es nicht nur ein Expertenformat ist, dass es ein skalierbares Format ist, dass wir noch mehr out of the box denken. Aber da haben wir da auch viele Inspirationen irgendwie rausgezogen. So. Und solche Buchtipps, muss ich ehrlich sagen, ich habe nicht diese eine Quelle, wo ich immer darüber stolper. Das sind wirklich hunderte Quellen. Leute, zufällig über Social Media, irgendein Zeitungsartikel. Das heißt, im Grunde, da kann ich nur empfehlen, Augen offen halten, mit Leuten sprechen. Ich frage Leute, von denen ich viel halte, regelmäßig, was liest du zurzeit? Hast du irgendeinen Tipp für mich? Und so weiter. Aktiv nachfragen, auch über die Plattformen, bewusst irgendwelche Listen suchen. Ich gehe mal ganz gerne auch im Manager-Magazin die Bestsellerlisten durch bei den Fachbüchern. Ich schaue mir natürlich auch Spiegel-Bestsellerlisten an. Also da einfach hunderte Quellen aufmachen und dann findet man schon die Perlen, die man dann irgendwie gerne mal lesen möchte.
Okay, dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Wie sieht der Buchmarkt aus deiner Sicht im Jahre 2050 aus?
Das ist so schwierig, 30 Jahre vorauszuschauen. Das ist Kaffeesatzleserei und jeder, der sagt, in 30 Jahren wird es so und so aussehen, na, da muss man immer sagen, so, die Person hat keine Ahnung. Aber was man, glaube ich, schon antizipieren kann, ist so, was kommt in den nächsten 3 Jahren. Ne? Und eben das, was halt kommt, ist so eingangs erwähnt, wo ich wirklich mich auseinandersetzen würde, wenn wirklich die Wirtschaft sich dreht zu einer beziehungsorientierten und zugangsorientierten Wirtschaftssystem, muss ich mich in den nächsten 3 Jahren eine Antwort darauf finden, weil sonst kriege ich massive Probleme, sonst regeln das andere für mich und ich muss halt dann irgendwann mal hin und her reden. Ich muss mir überlegen, was kann ich denn zum Buch on top an weiteren Services aufbauen, die es mir erlauben, eben mit Kunden permanenten Kontakt zu haben und in deren Alltag einen echten Mehrwert zu haben. Das sind solche Services wie beispielsweise Blinkist, ob ich die selber aufbaue, finde, ob ich mich da einkaufe, ob ich mit denen kooperiere, egal. Aber das, glaube ich, das sind die Themen, die man angehen muss, plus eben zu verstehen, selbst auch der Handel, es wird immer mehr über Content gespielt, es geht über Exklusivinhalte, es geht über Produktion und Produzenten, die diese Inhalte generieren. Da wird eine Spotifizierung, die Netflixizierung, ne, die wird auch irgendwie immer mehr in die Buchbranche Einhalt geben. So, und darauf muss ich mich halt irgendwie einstellen, plus einfach immer mit dem Wissen, dass die Filialen und der direkte Verkauf kein Modell ist, das mich in den nächsten 10 Jahren immer noch durchtragen werden, sondern ich brauche alternative Quellen, die ich aufbauen kann, damit ich als Unternehmen divers und resilienter aufgestellt ist. Das sind die Themen, die musst du jetzt in den nächsten Jahren angehen. Da muss man zusehen, schlaue Antworten zu finden für jeden Verlag, für jeden, ob es jetzt ein kleiner Buchhandel ist oder eine große Kette. Die Ausprägung der Lösung können jedes Mal komplett anders aussehen. Es gibt Verlage, die sind voll auf Unterhaltung aus, manche auf Krimi, manche auf Fachbücher. Keine Ahnung, ne? Da kann es immer sein, dass die Lösungen anders in der Ausprägung aussehen. Aber so diese grundstrategischen Fragen, die muss ich angehen und die muss ich klären, wenn ich im Jahr 2050 noch existieren möchte, wie auch immer der Markt dann da aussieht.
Ja, vielen Dank, dass du zu Gast warst, Rupert. Ich fand deine Gedanken und Ansätze super interessant und finde, du hast das Ganze nochmal aus einem komplett anderen Blickwinkel betrachtet. Hast mich auch nochmal auf neue Gedanken gebracht. Vielen, vielen Dank dafür. Ein extrem erfrischendes Gespräch.
Vielen Dank, liebe Estelle.
So, das war's mal wieder von uns. Lasst uns gerne eine Bewertung auf einer von euch gewählten Podcast-App da oder abonniert den Podcast, im besten Falle wie immer beides. So oder so, wir freuen uns, wenn euch unsere Inhalte gefallen und wenn nicht, freuen wir uns natürlich auch über im besten Falle konstruktives Feedback. Also bis dahin, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.